SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
Schönen guten Abend. Ich habe die folgenden Themen für Sie. EU-Klimapaket, aus für Verbrenner ab 2035. Deutscher Einzelhandel etwas optimistischer und der DAX erneut auf Rekordkurs. Europa ist der Einführung eines digitalen Euros einen Schritt näher. Heute hat nämlich die Europäische Zentralbank in Frankfurt grünes Licht gegeben. Das bedeutet, zuerst wird der digitale Euro einer zweijährigen sogenannten Designphase unterzogen. Dann folgt eine dreijährige Testphase. Guido Zimmermann ist Analyst und Experte für Kryptowährungen bei der Baden-Württembergischen Landesbank. Herr Zimmermann, Design- und Testphase, wie könnte dieses Szenario denn aussehen? Ähnlich wie es die Chinesen gemacht haben?
Zum Beispiel, also die Chinesen wollen ja zum Olympischen Winterspielen 2022 hier den E-Yuan, den digitalen Yuan, ausrollen und die haben das genauso gemacht. Die haben in Peking und Shenzhen, haben die ca. 100.000 Kunden diesen E-Yuan gegeben. Das könnte man sich bei der EZB auch vorstellen. Das müsste man dann halt in ganz Europa dann machen und das muss dann zum Beispiel auch über Lotterieverfahren breit an die Bevölkerung gegeben werden, dass nicht nur digital affine Jugendliche dann sowas nutzen, sondern auch zum Beispiel ein 80-Jähriger im italienischen Hinterland.
Jetzt schauen wir auf den digitalen Euro selber. Viele Transaktionen laufen ja im Prinzip auch jetzt schon digital. Welchen Vorteil bringt denn jetzt dieser digitale Euro dem Verbraucher?
Der Unterschied zu elektronischem Geld, zum Beispiel die EC-Karte, ist, dass EC-Geld, ja, oder EC-Kartengeld ist eine Forderung an eine Geschäftsbank, die im Prinzip Probleme bekommen könnte, wenn sie nicht mehr solvent ist. Dagegen eine Zentralbank, die kann de facto nicht insolvent werden, ja, und damit hat ein Bürger Zugang zu total hundertprozentigem sicheren Geld, auch im digitalen Raum.
Auch in der Bankenkrise wäre mein Geld sicher.
Auch in der Bankenkrise, gerade dann, ja. Also stellen Sie sich vor, Sie wären griechischer Bürger und Sie sind bei einer prekär aufgestellten griechischen Bank Kunde, ja, und wir schlittern in eine neue griechische Schuldenkrise rein. Was würden Sie als griechischer Bürger dann machen? Sie würden vielleicht einen Teil Ihres Geldes dann doch lieber parken auf dem digitalen Eurokonto.
Jetzt ist das Wörtchen digital ja für viele ein rotes Tuch, steht für Anfälligkeiten, Stichwort Hackerangriffe, Stichwort Programmierungsfehler. Wie sicher kann so ein digitaler Euro sein?
Cyberrisiken sind das Risiko des 21. Jahrhunderts neben dem Klimawandel. Und das ist dann die Aufgabe der entsprechenden Zahlungsverkehrsdienstleister, ja, dann entsprechende sichere Lösungen zu liefern. Ne? Also aber Bargeld hat auch seine Nachteile, ja. Also ich sage nur Virenübertragung in Corona-Zeiten. Das muss man dann sehen, wie das läuft, aber im Prinzip wird man natürlich hier versuchen, alle Eigenschaften hier auch in den digitalen Raum zu übertragen, was die Sicherheit angeht und die Anonymität. Das ist auch technisch machbar. Aber nur schwieriger als zum Beispiel beim physischen Bargeld.
Viele Datenschützer fordern, dass diese Währung bitteschön völlig anonym sein sollte. Wie anonym kann der digitale Euro sein?
Das ist immer die große Frage im digitalen Raum. Die Bürger wünschen Anonymität, aber man muss da auch differenzieren. Eigentlich wünschen sie Datenschutz, ja, und nicht die volle Anonymität. Warum? Sie würden nämlich gerne weiterhin einen Beleg haben wollen, ja, im E-Commerce vor allem, ja. Und sobald sie einen Beleg bekommen wollen, müssen sie natürlich ihre Identität entsprechend hergeben. Es gibt da wunderbare Konzepte auch seitens der EZB, zum Beispiel, dass man Anonymitätsgutscheine einlösen kann bei seiner Bank bis zum gewissen Betrag. Ja, also das ist alles technisch eigentlich möglich. Es ist schwierig umzusetzen, aber technisch ist es eigentlich möglich, auch vollständige Anonymität bei digitalem Bargeld zu gewährleisten.
Jetzt haben wir gerade schon zusammen auf die Verbraucher geschaut. Schauen wir noch auf die Unternehmer. Es gibt eine aktuelle Umfrage. Dabei kam raus, dass knapp 80% der Unternehmen wollen, dass der digitale Euro kommt. Wo liegt denn für die Unternehmen der Vorteil?
Also in Zukunft wird ja jede Maschine eine eigene digitale Identität haben, so dass jede Maschine auch Zahlungen zu einer anderen Maschine automatisiert leisten kann. Und für diesen Zahlungsverkehr zwischen Maschinen, das klingt natürlich sehr utopisch, aber das wird so sein, braucht man eben auch eine digitale Währung. Da würde sich natürlich am besten anbieten, man hätte einen digitalen Euro anstatt einen digitalen Amazon-Dollar oder einen digitalen Microsoft-Dollar. Ja.
Vielen Dank, das war Guido Zimmermann. Er ist Analyst und Experte für Kryptowährungen bei der Baden-Württembergischen Landesbank. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und auch das zweite große Thema heute ist sozusagen ein europäisches. Die EU-Kommission hat nämlich eine Reihe von Regelungen vorgestellt, die Wirtschaft und Verbraucher sozusagen auf Klimakurs bringen sollen. Fit for 55 heißt das Konzept. Es soll helfen, bis zum Jahr 2030 55% weniger CO2 CO2 zu produzieren. Zu den Kernelementen gehört zum Beispiel eine europaweite Pflicht zum Kauf von CO2-Verschmutzungsrechten für Sprit, Heizöl oder Gas. Außerdem soll der bestehende CO2-Handel für Industrie und Kraftwerke den Plänen zufolge verschärft werden. Es werden weniger Verschmutzungsrechte ausgegeben und diese jährlich schneller reduziert. Und auch dem Verbrennungsmotor geht es an den Kragen. Ab 2035 sollen in der Europäischen Union nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Das setzt natürlich die Unternehmen unter Druck. Wie sind die börsennotierten Konzerne vorbereitet? Nicolas Buschlüter berichtet.
Vor allem mittelgroße und kleinere Firmen seien noch nicht so gut darauf vorbereitet, ihren CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren zu senken, sagt Nachhaltigkeitsexperte Ingo Speich von der DK Bank. Die Firmen, die schon früher viel CO2 ausstießen, seien schon weiter.
Dazu zählt eine RWE, eine Heidelberg Zement, eine BASF beispielsweise oder auch eine ThyssenKrupp. Die haben schon das Thema auf dem Schirm und haben in den letzten Jahren einiges gemacht, um die CO2-Emissionen zu senken. Die großen Unternehmen sind dahingehend ein Stück weit sensibilisiert.
Der Energiekonzern RWE zum Beispiel hat sich vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Der Stahlriese ThyssenKrupp bis 2050, dem Jahr, in dem auch die EU-Kommission Klimaneutralität für die ganze EU erreichen will. Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis sieht gerade auf die Branchen Stahl, Zement und Chemie in Deutschland nun massive Probleme zukommen.
Die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ist massiv in Gefahr, wenn der Staat nicht mehr das ausgleichen darf durch Subventionen, was die Unternehmen jetzt an Mehrbelastung durch diese Gesetze erfahren werden, die nun kommen, dann wird möglicherweise Stahlproduktion in Deutschland oder auch in Europa gar nicht mehr stattfinden können.
Aber auch die deutsche Autobranche dürfte mit den neuen Vorgaben ihre Schwierigkeiten haben. Denn das Aus für den Verbrennermotor soll 2035 kommen. Zu früh für einige deutsche Hersteller wie zum Beispiel Daimler. Der Konzern wollte bisher erst 4 Jahre später alle seine Modelle elektrifizieren. Schon wegen der internationalen Wettbewerbsfähigkeit sollten die deutschen Unternehmen so schnell wie möglich damit anfangen, auf Klimaneutralität hinzuarbeiten, stellt Ingo Speich von der DK Bank fest. Denn die Konkurrenz aus China und den USA hole auf.
Das heißt, wenn man sich früh positioniert und die Kosten möglichst damit auch langfristiger strecken kann, weil man einfach einen längeren Zeitraum noch vor sich hat, um das zu verändern, desto besser ist es. Aber dass es die Unternehmen belasten wird, das ist vollkommen klar.
Allerdings droht jetzt erstmal eine heiße Diskussion in der EU um die neuen Vorschläge. Das Klimapaket muss mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten besprochen werden. Und da haben einige Länder schon Widerstand angekündigt.
Nicolas Buschlüter hat berichtet und wir schauen auf den Einzelhandel. Vom Kurfürstendamm in Berlin bis zur Kaufingerstraße in München, von der Kaiser-Josef-Straße in Freiburg bis zur Löhrstraße in Koblenz. Überall dasselbe Bild. Deutschlands Einkaufsstraßen füllen sich wieder mit Menschen. Und der von der Corona-Pandemie schwer gebeutelte Innenstadthandel atmet vorsichtig auf. Heute hat der Handelsverband Deutschland die Ergebnisse einer Branchenumfrage veröffentlicht. Geäußert hatten sich bundesweit rund 650 Händler. Johannes Frevel berichtet.
In diesem Jahr werde mit einem Umsatzwachstum von 1,5% gerechnet, heißt es im Ergebnis einer Konjunkturumfrage des Handelsverbands Deutschland unter bundesweit 650 Händlern. Das wäre ein Plus deutlich unterhalb der Inflationsrate, die im Juni bei 2,3% lag. Wegen des Lockdowns sei das erste Halbjahr für den Einzelhandel, insbesondere in den Innenstädten, weitgehend verloren, sagt der HDI-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. 3/4 aller Händler verzeichneten im ersten Halbjahr sinkende Einnahmen. Besonders hart trifft es den Bekleidungseinzelhandel. Er verlor im ersten Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum des ersten Corona-Jahres ein weiteres Drittel Umsatz. Während große Teile des stationären Handels vorerst kaum Erholung erwarten, bleibt der Onlinehandel Wachstumstreiber der Branche. Bis Jahresende rechnen Händler, die ihre Ware über das Internet verkaufen, gegenüber 2020 mit einem Umsatzplus von weiteren 20%.
Und zum Schluss noch der Blick auf die Börse. Die US-Notenbank will an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. Die Anleger sind in Kauflaune.
Diese Aussicht hat zu neuen Rekordständen an den US-Börsen geführt. Der breit gefasste S&P 500 zwischenzeitlich so hoch wie nie. Dem DAX hat das alles Rückenwind gegeben. Er steigt bis auf 15.810 Punkte. Ein neues Rekordhoch. Für Gesprächsstoff an der Börse haben auch die neuen Pläne der EU-Kommission gesorgt. Brüssel macht Druck, will die europäische Wirtschaft zu mehr Klimaschutz verpflichten. Längst überfällig, sagen die einen. Wir befürchten Wettbewerbsnachteile, sagen die anderen. Zu Handelsschluss steht der DAX bei 15.788 Punkten. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.